Ich sehe die Welt als etwas sehr Rätselhaftes, als unheimlich. Wenn man genau hinschaut, wird alles sehr schwer verstehbar und sehr tief und undurchdringlich. Das hat Peter Stamm bei seinem letzten Besuch im Domradio gesagt. Und weiter fragte er, welches Leben leben wir? Können wir ein neues Leben beginnen, indem wir uns zum Beispiel die Geschichte unseres Lebens neu erzählen? Ja, und genau um diese Frage geht es auch in seinem neuen Roman mit dem Titel »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt«. Peter Stamm ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Stamm.
Guten Tag.
Christoph, so heißt der Ich-Erzähler in Ihrem neuen Roman. Wer ist denn dieser Christoph?
Er ist ein Mann, der vor langer Zeit ein Buch geschrieben hat und dann wieder aufgehört hat zu schreiben und seither eigentlich so ein verstecktes Leben führt.
Was ist das, ein verstecktes Leben?
Naja, man muss vielleicht sagen, was geschehen ist. Er hat, nachdem er dieses erste Buch publiziert hat, seinen Doppelgänger getroffen, also einen Mann, der 16 Jahre jünger ist und sein Leben nachlebt praktisch, und da hat er angefangen, sich zu verstecken. Ich glaube, er wollte irgendwie diesem Doppelgänger entgehen, indem er möglichst ein unauffälliges Leben führt, ins Ausland geht, so ein bisschen verschwindet in der Menge.
Das ist ja auch erschreckend. Also er fährt in sein Heimatdorf, da hat er gerade das Buch geschrieben, liest aus dem Buch vor, und dann in dem Hotel trifft er einen Nachtportier, der ihm aufs Haar ähnelt. Das ist ein großer Schreck, den man da bekommt.
Ja, nur ist er der Einzige, der das sieht, diese Ähnlichkeit, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass das jeder sieht, sondern es ist nur er, der sich in diesem jungen Mann wiedererkennt.
Wie sind Sie darauf gekommen, so ein Doppelgänger? Das passiert ja nicht im wirklichen Leben.
Nö, das passiert nicht. Nein, es ist ja auch ein Buch und nicht die Wirklichkeit. Naja, so ein bisschen ist es mir schon passiert. Vor kurzem wurde ja ein Agnes-Film gedreht, also ein Film nach meinem ersten Roman Agnes, und ich habe die Schauspielerin kennengelernt, die diese Agnes gespielt hat. Und es war so ein bisschen, als würde da meine Romanfigur lebendig werden. Und das hat dann auch zu Konflikten geführt. Die war auch natürlich viel jünger, weil das ist 20 Jahre später passiert. Und da ist plötzlich so eine junge Agnes, die dann eine Meinung hat zu dieser Figur und die diese Figur auch anders spielt, als ich sie geschrieben habe. Vielleicht war das der Auslöser, ich weiß es gar nicht mehr.
Genau, das ist das Spannende an Ihrem Buch. Also dieser Christoph, der seinen Doppelgänger getroffen hat, der ist jetzt wieder unterwegs, versteckt sich etwas vor dem Leben, und dann trifft er eine Frau, also quasi eine Agnes, in diesem Fall nicht Agnes, sondern Magdalena, und erkennt in dieser Frau dann wiederum die erste große Liebe, seine Geliebte. Das verstört ihn dann auch enorm, oder?
Ja, es ist natürlich seltsam, wenn man plötzlich, und man muss sagen, diese Beziehung ist irgendwann gescheitert, also es ist eine zwar für ihn sehr wichtige Beziehung, die aber eben zu Ende gegangen ist. Und da plötzlich nochmal diesen Menschen zu treffen, in den man sich mal verliebt hat, das ist ja natürlich ein besonderer Moment.
Er trifft diesen Menschen, er trifft diese Magdalena, er verabredet sich mit ihr und sie kommt tatsächlich auch zu diesem fremden Mann, den sie gar nicht kennt. Ja, und dann machen die beiden sich auf den Weg. Sie spazieren durch eine Stadt, über einen Friedhof. Das muss doch für diese Lena, Magdalena, sehr seltsam sein. Man könnte verstehen, wenn sie diesem Fremden, diesem Christoph, für absolut verrückt hält. Sie hört ihm aber ganz ernsthaft zu. Warum macht sie das denn eigentlich?
Ich denke, es ist so ein Spiel. Also es gibt ja Momente, wo sie sagt, sie sind verrückt, wo sie denkt, dass das alles nur eine Erfindung von ihm ist. Aber dann, glaube ich, gefällt ihr auch dieses sich gegenseitig die Geschichte erzählen. Die spielen zusammen, sie ist ja Schauspielerin und sie spielt ja auch mit ihm. Sie spielt ihm auch Szenen vor, und ich glaube, es hat auch was ganz Leichtes, was zwischen den beiden geschieht.
Das passiert einem ja auch, wenn man zum Beispiel auf einem Abi-Treffen geht und seine erste große Liebe wieder trifft. Dann macht es oft einem auch Freude, so die Geschichte von damals sich nochmal zu erzählen und dann auch zu staunen darüber, wie man das ganz anders erlebt hat, oder?
Ja, ja. Oder selbst in Familien ist es ja so, dass man sich die eigenen Geschichten immer wieder erzählt und sich erinnert an alte Zeit und auch das irgendwie so versucht in Einklang zu bringen, weil natürlich jeder verschiedene Erinnerungen hat. Hat auch was Spielerisches und aber auch was sehr Existenzielles, weil diese Erinnerungen, die machen uns ja aus.
Ist doch Wahnsinn, wenn man Weihnachten oder Ostern oder anderwann zusammensitzt, wenn alle in der Familie Zeit haben, und dann erzählt man die Geschichten und man könnte meinen, es werden 7 oder 8 ganz verschiedene Geschichten erzählt, obwohl es eine Familie ist.
Ja, ja, und die Wahrheit ist dann vermutlich nochmal eine andere Geschichte, die keiner erzählt, weil die halt nochmal was anderes ist.
Die kann der Schriftsteller dann erzählen.
Auch der nicht. Ich glaube, die Wahrheit in dem Sinn gibt es nicht, weil man ja nie eine objektive Wahrnehmung von was hat, was geschieht.
Sondern die Jetztzeit, die wirkt ja immer mit ein und die ändert sich dauernd, also genau. Ändert sich die Erinnerung auch.
Und ich glaube, wir haben auch so eine Tendenz, Dinge, die nicht ganz zusammenpassen, in Einklang zu bringen. Also wir wollen Geschichten, und darum machen wir auch Geschichten aus Material, das vielleicht noch nicht wirklich eine Geschichte ist. Wir stellen Kausalitäten her, wir verbinden Dinge, wir kürzen ab, wir machen Sachen prägnanter. Das sind normale Vorgänge?
Also wir haben schon ein Bedürfnis, dem allem einen Sinn zu geben, dass es eine gewisse Kontinuität hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, aus bestimmten Gründen und sehr viel dazu selbst dabei getan haben. Aber ist das nicht alles Illusion, dass wir uns da selbst auch hinbewegt haben, wo wir sind? Sind wir nicht einfach so geworden?
Naja, was heißt schon Illusion? Die Vergangenheit ist vergangen, von daher kann man sagen, die ist weg. Also ist alles, was von der Vergangenheit zurückbleibt, sind unsere Erinnerungen oder allenfalls schriftliche Zeugnisse. Warum die genau der Wirklichkeit entsprechen müssen, da kann man drüber streiten. Ich finde es durchaus nachvollziehbar und vielleicht auch sinnvoll, dass man irgendwie mit dem Material der Vergangenheit auch was macht.
Ist ja schön dieser Satz, den es gibt vom Dichter Jean-Paul, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Hm. Aber interessant ist es dann, wenn zwei Erinnerungen aufeinander prallen, die gar nicht von zwei Personen, die eng zusammenhängen, wie zum Beispiel ein Liebespaar, und plötzlich sieht es ganz anders aus, als man das selbst gesehen hat. Hm. Das kann auch schockierend sein dann, oder?
Ja.
Es schwingt natürlich auch immer die Frage mit, was wäre, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens bestimmte Dinge anders gemacht hätte? Wäre dann alles anders gekommen?
Naja, das ist eben so eine Sache. Ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, hat man immer das Gefühl, die Zeit öffnet sich so. Es gibt alle Möglichkeiten und nichts ist gewiss. Aber wenn man zurückschaut, hat man auch oft so das Gefühl, was eben in dem Buch auch vorkommt, dass man das Gefühl hat, es hat alles so kommen müssen. Außer natürlich, wenn etwas ganz Schlimmes geschieht, wenn jetzt irgendwie jemand stirbt oder ein Unfall, da wird man natürlich sagen, wäre das doch nur nicht passiert. Viele meiner Umwege, die ich gemacht habe in meinem Leben, haben sich im Nachhinein irgendwie als sinnvoll erwiesen. Oder ich mache sie eben sinnvoll, indem ich sage, es war gut, dass ich mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Es war gut, dass ich mit 20 nach Paris gegangen bin, weil es irgendwie mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin.
Hat auch was mit Optimismus zu tun. Pessimist würde vielleicht sagen, das war alles nur Mist, was ich in den letzten 5 Jahren...
Ja, klar. Aber es ist irgendwie auch, nachdem es ja sowieso so war, wie es gewesen ist, ist es irgendwie sinnvoll, glaube ich, dass man sich so zurechtlegt, als hätte es nicht anders sein dürfen.
Nun erzählt der Christoph, dieser Lena Magdalena, ihre Geschichte, weil er sie schon kennt, weil sie ja die Doppelgängerin seiner ersten großen Liebe ist. Und da gibt es plötzlich doch kleine Differenzen.
Ja, ja. Also gut, zum einen gibt es natürlich Differenzen, weil die ja in unterschiedlichen Welten leben. Also nur schon die Tatsache, sagen, technologische Entwicklung, die haben halt Handys. Früher gab es keine Handys. Das verändert das Leben. Aber eben nicht so, dass das Leben jetzt eine ganz völlig andere Wendung nehme bei den beiden. In dem Fall ist es dann so, dass ja irgendwann der alte Christoph den Jungen anspricht und ihm gewisse Dinge erzählt. Und da fängt dann der Junge an zu manipulieren. Aber ob ihm das helfen wird, seinem Schicksal zu entkommen, das würde ich jetzt mal offen lassen.
Ihr Buch ist auch ein Buch über die Vergänglichkeit, über Sterben und Tod. Der Spaziergang von Christoph und Lena, der beginnt, wir haben es gerade schon erwähnt, auf einem Friedhof. Sie kommen an einer Auferstehungskapelle vorbei. Am Ende begegnet ein Jüngling, einem alten Mann. Ja, welche Rolle spielt Sterben und Vergänglichkeit in diesem Buch?
Naja, vielleicht die es im Leben spielt. Es ist einerseits natürlich die große Verletzung für uns alle, dass wir irgendwann sterben müssen. Andererseits ist es natürlich auch der Garant dafür, dass die Welt weiter existiert, dass eben diese Abfolge der Generationen stattfindet. Wir brauchen den Tod, aber wir wünschen ihn uns nicht. Ich glaube, das ist als Thema, glaube ich, in jedem Leben ist das immer da.
Also eine große Ambivalenz, die damit einhergeht.
Ja, ne? Ja. Ich meine, wir können es verdrängen, das tun wir ja auch meistens. Aber im Grunde ist es natürlich das große Rätsel, die große Frage, die nicht weggeht.
Ein Haus ist erst dann fertig, wenn es zur Ruine zerfallen ist. Das ist ein Zitat aus Ihrem Roman. Das Zitat gibt es auch schon in dem Roman, den Sie zuvor geschrieben haben. Also ein Zitat, was Ihnen wichtig ist. Warum ist das so?
Das ist von Aldo Rossi, dem großen, ich würde nicht sagen dem großen Architekten, aber dem großen Theoretiker. Das fertige Haus ist wie das neugeborene Baby. Das hat schon alle Organe, es ist da, aber es ist im Grunde noch nicht wirklich, naja, beseelt ist es natürlich, aber es ist, sagt man, unbefleckt, ist das positiv, aber es hat noch nichts erlebt. Und ich glaube, ein Haus, wenn man ältere Häuser kennt, die werden erst richtig lebendig, wenn sie benutzt werden, wenn sie auch abgenutzt werden. Und im Grunde, glaube ich, muss man das Gebäude wie ein Leben auch sehen. Es wird geboren, es lebt und es stirbt.
Aber dann verschwindet Ruine ist ja die Vorstufe des gänzlichen Verschwindens dieses Gebäudes.
Ja, schon, aber so, wie soll ich sagen, auch für uns ist ein Leben ist erst dann vollendet, wenn wir eben gestorben sind.
Und nichts bleibt übrig dann.
Das weiß man nicht.
Die Zeit, die spielt in Ihrem Buch auch eine große Rolle. Sie scheint sich dann immer mehr aufzulösen. Die Vergangenheit, die ist eben nicht linear, sondern ein Nebeneinander von Ereignissen und Erlebnissen. Ja, gibt es diese lineare Zeit überhaupt oder ist das alles immer schon gleichzeitig? Das, was gerade ist und das, was war?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja diese ganzen Theorien, wie lang die Gegenwart ist. Ich glaube, man ist irgendwie bei 3 Sekunden oder so. Also dieses Gefühl des Jetzt, das sind 3 Sekunden. Alles, was davor war, ist Vergangenheit. Alles, was danach kommt, ist Zukunft. Aber gerade in der Erinnerung und in der Erzählung haben wir natürlich diese Fähigkeit, dass wir in der Zeit uns frei bewegen können. Das ist vielleicht auch der Reiz der Literatur, dass uns da eben Zeit gegeben wird, in der wir uns bewegen können, in der wir auch Zusammenhänge verstehen können.
Nicht nur der Literatur, sondern vielleicht von Sprache überhaupt. Denn sobald wir anfangen, über die Gegenwart zu reden, ist sie ja schon nicht mehr Gegenwart. Mhm. Die Gegenwart ist vielleicht nur noch als Kind so zu empfinden, wenn sie unausgesprochen da ist. Also da kann Literatur nicht nur die Zeit anhalten, sondern das machen wir ja ständig. Wir halten ständig die Zeit auf, oder?
Ja, ja. Wir könnten gar nicht wirklich existieren, wenn wir das nicht könnten. Eben mehr als 3 Sekunden.
Wie ist das dann mit der Zukunft? Ist das alles unveränderbar festgelegt? Klingt in Ihrem Roman auch an, alles ist schon geschehen, alles ist schon passiert. Ist das so?
Ich glaube nicht, nein. Wie soll ich sagen, auch beim Schreiben ist natürlich was Spielerisches dabei. Es ist nicht so, dass ich sage, so ist die Welt und das Schicksal ist uns gegeben, sondern das sind eher Gedankenexperimente. Wie wäre das, wenn? Ich glaube absolut an die freie Entscheidung.
Man hat ja in Ihren Romanen auch das Gefühl, die Personen sind immer irgendwie unterwegs. Also das passiert selten etwas, das nur in einem Raum stattfindet. Mhm. Auch hier die beiden, die gehen die ganze Zeit. Die gehen durch die Stadt auf den Friedhof, die kommen in die Bibliothek, die setzen sich mal kurz in die Kneipe. Die sind eigentlich ständig unterwegs. Mhm. Aber man hat das Gefühl, dass sie kein Ziel haben, oder?
Ja, das wäre doch ein schönes Bild fürs Leben, oder? Also wir bewegen uns. Bewegung ist auch natürlicher als Stillstand. Wir haben ja einen Körper, wir haben Beine. Und natürlich kann man da auch sagen, wenn wir sowieso wissen, dass wir am Schluss alle tot sind, warum tun wir dann überhaupt etwas? Und trotzdem tun wir was. Also von daher ist es, glaube ich, einfach natürlicher, wenn wir uns bewegen und auch meine Figuren sich bewegen.
Ja, aber ohne Ziel sich bewegen? Also man könnte sich, warum bewegt man sich? Man bewegt doch immer, weil man irgendwo hin will. Der 100-Meter-Läufer will auch ans Ziel.
Und es ist vielleicht auch ein Bild fürs Schreiben, weil beim Schreiben ist es auch so ein Weg suchen in einer unbekannten Landschaft. Also ich gehe beim Schreiben auch nicht auf ein Ziel zu, sondern ich gehe mal los und schaue, was auf mich zukommt und entscheide mich in jedem Moment, soll ich links oder soll ich rechts gehen.
Das ist dann eine große Freiheit, obwohl man sich auch immer gegen links oder gegen rechts entscheidet.
Ja, ja. Aber dieser Weg entsteht, indem man ihn geht. Und genauso entsteht das Buch, in dem ich es schreibe.
Der Titel des Buchs geht auf ein Zitat von Albert Camus aus seinem Roman Der Fremde zurück, die sanfte oder zarte Gleichgültigkeit der Welt. Wie kann ich denn der absurden und sinnlosen Gleichgültigkeit der Welt, darum geht es ja, also dieser Sinnlosigkeit, eine Sanftheit entgegenbringen? Sanftheit hat ja so etwas von Zartheit und Geborgenheit. Kann ich mich in einer absurden Welt überhaupt geborgen fühlen?
Ich denke, das ist genau das, was Camus sich gefragt hat und was ich mich auch frage. Aber ich denke in gewissem Sinn schon, ja. Ich habe das oft bei so Naturerlebnissen, wenn ich in den Bergen bin und irgendwie denke, sagen wir mal, es wird ein bisschen kritisch, irgendwie ist es kalt und die Nacht kommt und man denkt plötzlich so, wenn ich jetzt hier nicht runterkomme, dann werde ich erfrieren und es ist nichts geschehen. Also für mich wäre es natürlich eine Katastrophe, aber für die Natur wäre es, als wäre nichts geschehen. Ich würde da irgendwie, wenn mich niemand runterholt, irgendwann wieder aufgehen in der Natur. Und das hat was sehr, ja, wirklich was Zärtliches, dass ich praktisch wieder zur Erde werde. Aus dieser Erde wächst wieder was Neues. Das ist einerseits für den Einzelnen brutal, aber für das Ganze, als wäre nichts geschehen.
Ist das ein Traum?
Es hat was Schönes, oder?
Ja, aber es gelingt einem nicht immer, das so zu empfinden. Sie haben auch mal gesagt, das Glück sind kleine Punkte und das Unglück, das Leben, das sind lange Striche. Sind das vielleicht nur kleine Augenblicke, wo man auch sowas empfinden kann?
Man kann es vielleicht dann empfinden, wenn es einem noch nicht droht. Ich glaube, in dem Moment, wo es einem geschieht, ist man natürlich dann, will man weiterleben oder wehrt sich dagegen, nehme ich mal an. Aber als Gedanke ist es irgendwie ganz schön, finde ich.
Sie werden ja, das habe ich in einem Schweizer Fernsehinterview gesehen, auch immer als der große Existenzialist der Gegenwartsliteratur bezeichnet. Dieser Begriff Existenzialist ist auch ein großes Wort, wieder so ein Etikett. Muss man sich eigentlich ein bisschen vorhüten, oder?
Ja, ja, ja. Camus ist mir schon sehr wichtig, aber andererseits, ich weiß nicht, ja.
Sie haben auch einmal von sich gesagt, dass Sie ein humorvoller Autor sind. Also nicht ironisch jetzt, sondern humorvoll. Was ist denn an Ihrem neuen Roman humorvoll?
Ich hoffe schon, dass es eine gewisse Leichtigkeit hat. Es ist nicht so, dass da Witze drin vorkommen oder so. Obwohl es gibt schon ein paar komische Stellen, glaube ich. Aber es ist vielleicht eher so eine Art, das Leben auch nicht ganz so ernst zu nehmen und eine gewisse Leichtigkeit, Durchsichtigkeit zu haben in einem Text. Hoffe ich mal. Also ich hoffe nicht, dass meine Texte düster sind.
Na, es sind kleine Szenen. Die beiden, die, also die finden so ein bisschen zueinander, die beiden, die da unterwegs sind. Und ich finde es schon, jetzt nicht witzig, aber durchaus humorvoll, wo die zum Beispiel in diesem Möbelhaus da unterwegs sind. Mhm. Und da stehen dann Betten, wo sie sich mal so draufsetzen oder reinlegen. Das ist so ein Spiel mit Kulissen, das hat schon auch was Komisches dann, oder?
Ja, ich hoffe schon. Halt so wie ich, habe es im Alltag auch gern mal nicht so ernst. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der dauernd an den tiefen Fragen herumstudiert, sondern ich mache auch mal gern Quatsch, gerade mit den Kindern.
Zweiter Vorwurf, der Ihnen manchmal gemacht wird, dass man sagt, Ihre Bücher, die sind eher so Lebenstherapie und die haben so ganz und gar nichts Politisches. Aber stimmt das wirklich in diesem Buch? Da geht es ja um diesen großen Begriff authentisch. Um was ist authentisch? Mhm. Das ist ja ein Begriff, der uns zurzeit um die Ohren fliegt. Also Fake News, alternative Fakten, die Bilderflut im Internet, in den sozialen Netzwerken. Diese Frage, was ist ein authentisches Bild, das ist doch eine politische Frage.
Ich denke eben auch. Ich glaube nicht, dass Literatur der Ort ist, um jetzt aktuelle politische Themen zu verhandeln. Außer vielleicht im Theater, wo man dann wirklich sagen kann, man macht aktuelle Stücke. Aber der Roman ist dafür, glaube ich, zu langsam. Und dafür hat er aber die Möglichkeit, eben Fragen zu bearbeiten, die viel tiefer gehen als jetzt nur, sollen wir Atomkraftwerke bauen oder nicht.
Eben auch neue Fragen aufzuwerfen, die die Wirklichkeit dann in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Ja, und auch die oft einfach reinkommen ins Buch, dadurch, dass das Buch in dieser Zeit entsteht. Ich habe damals bei Agnes ist das Bildthema ja auch ganz stark. Da gab es noch gar kein Internet, was jetzt irgendwie die breite Masse benutzt hat. Und das ist eigentlich erst später zu einem Thema geworden. Aber im Grunde genommen ist es fast der Roman zu Facebook, könnte man sagen.
In Ihrer Bamberger Poetikvorlesung haben Sie gesagt, die erste Notiz, die ich mir zu dieser Vorlesungsreihe machte, war tatsächlich die Frage, gestalte ich mein Leben oder ist es mir zugestoßen? Letztlich ist es die Frage nach der Identität. Bin ich derselbe, als der ich geboren wurde oder bin ich die Summe von all dem, was ich erlebt und getan habe? Zitat Ende. Gibt es auf diese Frage überhaupt eine Antwort? Kann es die geben?
Ich glaube, das sind Fragen, die einen begleiten und die man immer wieder neu und immer wieder anders beantwortet. Ich glaube, die großen Fragen sind nicht die, die nach Antworten suchen. Es gibt dieses wunderbare Beispiel von Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Universe, wo dem absoluten Supercomputer die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt wird und er, nachdem er unendlich lange gerechnet hat, irgendwie eine Zahl rauskommt. Ich glaube 23 oder vielleicht auch 46. Und ich glaube, so ist es eben nicht. Das sind Fragen, die einen begleiten sollten, die man natürlich immer eine Antwort sucht, aber nie eine findet.
Eine Antwort natürlich oder vielleicht auch eine Empfindung als Antwort. So eine sanfte Gleichgültigkeit der Welt, das ist ja auch so eine Art Gelassenheit, die man vielleicht mit, ja, idealerweise mit zunehmendem Alter bekommt. Wenn man jung ist, ist es die Ungewissheit des Lebens, die einen beschäftigt. Und wenn man alt ist, dann ist es die Ungewissheit des Todes, die uns umtreibt. Kann man dieser Ungewissheit denn wirklich gelassen begegnen?
Naja, im Domradio vermutlich schon. Aber wenn man wie ich ein ungläubiger Mensch ist, dann muss man sich ein bisschen mehr Gedanken drüber machen.
Also 600 Wörter pro Tag schreiben, um vielleicht sich dieser Gelassenheit anzunähern?
Vielleicht, ja, wer weiß.
Und dann am Ende entkommen wir von allem befreit dem Leben, von allen Sorgen und Nöten, von all diesem Weltenkram, was uns täglich umgibt. Ohne eine Spur zu hinterlassen und ohne traurig zu sein?
Ja, das wäre schön, oder? Ich hoffe schon, dass ein paar Leute traurig sind, wenn ich sterbe, aber ich hoffe, dass ich es nicht bin.
Es geht beim Schreiben nicht um das Machen, es geht um das Finden, heißt es im neuen Roman von Peter Stamm. Peter Stamm verlässt in diesem betörenden Buch das Gravitationsfeld des Lebens. Er stellt der Vergangenheit ein Bein und holt sie in die Gegenwart und in die Zukunft und zieht uns so hinein in unerforschte und unerforschbare Lebenswelten. Lesen Sie dieses Buch und Sie werden anders über die Welt und über sich nachdenken. Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt, so heißt der Roman. Er ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das Buch hat 156 Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.